Das ist jetzt aber ja bloß die eine Hälfte. Die eine Hälfte ist, Öl ist ein absoluter Grundstoff. Da müssen Staaten drauf schauen. Das war mein erster Schritt. Staaten müssen die Versorgung ihres nationalen Kapitalismus mit Öl organisieren. Zweiter Schritt. Dies aber heutzutage in der Form einer Ware. Öl muss importiert und gekauft werden. Die Beschaffung ist das Geschäft von privaten Firmen. Dafür aber, dass private Firmen das machen können, brauchen sie die Protektion der politischen Macht, im engeren Sinn die Protektion der Supermacht der heutigen Welt. Damit sind sie dann aber auch Kapitale einer ganz besonderen Art. Wenn dieses Kapital nicht zustande kommt ohne eine spezielle politische Protektion, dann ist es in der Hinsicht auch ein Monopol. Nicht in dem Sinn, dass es keinen zweiten Ölmulti gibt, das wissen wir ja, es gibt mehrere. Aber in der Hinsicht, dass es unmöglich ist, dass, sagen wir mal, mehrere Banken oder Venture Capitalists sagen, im Ölgeschäft wird sau viel Geld verdient, da gründet man doch auch mal einen Ölmulti. Da verdient man mehr, als wenn man, was weiß ich, Mikrochips baut. Das geht nicht. Ohne dass ein Staat die Initiative ergreift, ohne dass ein Staat die Protektion gibt, kann kein Kapital zum Ölmulti werden. Das heißt aber auch, das freie Einwandern und Auswandern des Kapitals in die Sphäre des Ölgeschäfts geht da nicht so. Es geht nur, wenn ein anderer Staat sagt, das will ich auch haben. Und dann reicht die Möglichkeit, so weit wie seine Macht reicht, seinem Multi Zugang zu Ölquellen zu verschaffen. Also das ist ein wichtiger Punkt, der von Marx so bezeichnete Ausgleich der Profitrate, der dadurch stattfindet, dass wenn irgendwo mehr verdient werden kann als in anderen Sphären, dann wandert das Kapital in diesen Bereich. Senkt dort die Profitrate wieder, weil dann ja mehr Kapitalisten sich um den gleichen Markt schlagen und gleicht die Profitrate aus. Diese Bewegung findet beim Öl so gar nicht statt. Das sind schon Kapitale, die ein besonderes Privileg genießen. Gegen ihr Privileg sollen sie wenigstens die Versorgungssicherheit eintauschen. Unter welchen Bedingungen kommt jetzt die Versorgung durch private Firmen zustande? Immer vorausgesetzt, der machtmäßige Zugang zu Ölquellen, die Kontrolle der Ölbesitzerstaaten ist mal gewährleistet. Unter welchen Bedingungen kommt sie zustande, die Versorgung? Na, unter der Bedingung, dass da halben Gewinn gemacht wird. Die Differenz von Einkaufspreis und Verkaufspreis muss gut genug ausfallen. Das bedingungslose Ausnützen des Bedürfnisses nach Öl, das einfach immer höher treiben des Ölpreises, wird begrenzt. Wodurch? Na, dadurch, dass es mehrere Ölmultis gibt und die sich wechselseitig Konkurrenz machen. Deren Konkurrenz allerdings wird begrenzt dadurch, dass sich die Ausdehnung des Verkaufs auch lohnen muss. Muss ich jetzt was zu sagen, nämlich so. Konkurrenz geht doch normalerweise so. Einer verkauft was, wie kann der andere ihm Konkurrenz machen? Wie kann der andere ihm seinen Markt wegnehmen und den Markt sich aneignen? Nun, dadurch, dass er sagt, ich verkaufe die Ware billiger als du, dann gehen die Kunden zu mir. Und das findet man ja dauernd an den freien Tankstellen und den Kettentankstellen von Aral und Archip, findet es ja dauernd statt. Wer den Kunden von den Ketten abziehen will, muss einfach am Pfennig billiger verkaufen. Dieses Verfahren. Derjenige, der billiger verkauft, kann dann mehr verkaufen, das stimmt. Aber dann muss er auch mehr herschaffen. Und die Frage ist, ob sich die Ausdehnung seines Angebots lohnt. Warum ist das eine Frage? Das ist eine Frage, oder das ist nur deswegen eine Frage, weil die Ausdehnung des Angebots nicht nur vom Einsatz von mehr Kapital abhängt, so wie meinetwegen bei VW die Vermehrung der Autos einfach davon abhängt, da muss man halt mehr vorschießen, dann kommt auch mehr raus. Muss man mehr in Maschinen investieren oder wenigstens bloß mehr die Rohstoffe kaufen und die Leute länger arbeiten lassen, dann gibt es auch mehr Autos. Beim Öl kommt ein bedeutender Unterschied dazu, nämlich das Eigentum an der Naturbedingung muss bezahlt werden. Will heißen, Öl wird gefördert und bei der einen Lagerstätte liegt das Öl praktisch unter dem Erdboden. In Saudi-Arabien zum Beispiel. Da müssen sie praktisch bloß Rohre in den Boden stecken und dann kommt schon Öl raus. In anderen Fällen, nehmen wir das Nordseeöl, liegt das Öl sehr ungünstig, weit unter Meeresspiegel. Da müssen Plattformen gebaut werden und so weiter. Für die Förderung des einen Liter Öls muss sehr wenig Kapital aufgewendet werden. Für die Förderung des anderen Liter Öls muss eminent viel Kapital aufgewendet werden. Im Ergebnis wird das Öl natürlich immer zum gleichen Preis verkauft. Am Schluss, am Markt. Das Saudi-Öl, das bloß einen Dollar kostet, wird genauso billig verkauft, also das Barrel, wird genauso teuer verkauft wie das Nordseeöl, das 16 oder 18 Dollar kostet in seiner Herstellung. Damit ist klar, die Saudis, die das so günstig zu erschließende Öl haben, haben eine viel bessere Ölquelle als die anderen. Also die haben eine viel bessere Geldquelle. Sie bekommen die Günstigkeit der Erschließbarkeit als Preis, das kriegen die bezahlt. Bei der Ausdehnung des Angebots jetzt, also was der eine Konkurrent machen könnte, er könnte sagen, ich verkaufe billiger, aber dazu muss ich dann mehr ranschaffen. Muss ich mehr verkaufen können, damit es sich für mich lohnt. Aber um mehr verkaufen zu können, muss ich mehr Öl herschaffen. Und um mehr Öl herzuschaffen, muss ich eventuell, das hängt davon ab, wie die Bedingungen gerade sind, muss ich eventuell eine Ölquelle erschließen, die ungünstiger ist als die bisher benutzten. Und dann lohnt sich's vielleicht gar nicht, weil der Preis viel mehr steigen müsste, bis sich das ungünstige Nordseeöl zu fördern lohnt. Soweit dieser Schritt reicht, soweit machen die sich keine Konkurrenz um die Menge, sondern nutzen einfach steigende Ölpreise für steigende Gewinne aus. Erst wenn der Ölpreis dann so hoch steigt, dass sich die Erschließung neuer, ungünstigerer Lagerstätten lohnt, erst dann wird wieder die Menge ausgedehnt und bei der Ausdehnung der Menge dann natürlich wieder Konkurrenz um den Preis gemacht. Also, es stimmt schon, es gibt eine Konkurrenz der Ölfirmen. Aber diese Konkurrenz hat ihre Grenze darin, dass die Ausdehnung der Menge eine lohnende Sache sein muss. Und ob sie lohnend ist oder nicht, hängt davon ab, wie günstig die Ausdehnung der Menge zu haben ist. Und das hängt an der verschieden günstigen Erschließbarkeit von Förderstellen. So wie ich geredet habe, muss man auch weiter sagen, ist auch ganz klar, umgekehrt, senkt die Entdeckung neuer, günstiger, Öl, also günstig zu erschließender Ölvorkommen, die senkt wirklich den Preis fürs ganze Öl. Da wird das Nazi-Öl nicht leichter und nicht schwerer zu fördern in dem Moment. Aber wenn sich neue Ölförderstätten auftun irgendwo, die günstig zu erschließen sind, sinkt der Preis fürs gesamte Öl. Und in der Hinsicht war der Zusammenbruch der Sowjetunion für den kapitalistischen Westen ungefähr dasselbe wie die Entdeckung neuer Förderstätten, also neuer Lagerstätten. Weil das gesamte sowjetische Öl, das eben aus dem Kaspischen Becken für die Sowjetunion und ihre Bündnispartner gefördert worden ist und zur Verfügung gestanden ist und nicht auf den Weltmarkt gekommen ist. Allein der Umstand, dass die Sowjetunion wegfällt, hat den Ölpreis enorm gesenkt. Also in den Jahren, bis vor 2 Jahren war der Ölpreis ja furchtbar niedrig. Gegenüber den Ölförderländern repräsentiert der relativ enge Kreis der Multis die gesamte Nachfrage der kapitalistischen Welt. Und es ist ihr Gewinn, also der Gewinn der Ölfirmen, der darüber entscheidet, ob und in welchem Maß die beiden Extreme des Ölgeschäfts, die Ölförderländer und die Verbraucher, zusammenfinden. Nur wenn der Gewinn stimmt, kommt der Zusammenschluss vom Ölförderer zum Konsumenten zustande. Der Gedanke ist wichtig, um eines zurückzuweisen, dass nämlich irgendwann irgendwo eine übermäßige Erpressung durch die OPEC vorliegen würde. Es sind die Ölgesellschaften, die entscheiden, ob sie Öl kaufen. Und wann kaufen sie Öl? Und an wen anders als an die paar Ölgesellschaften kann die OPEC sowieso kein Öl verkaufen? Und wann kaufen sie Öl? Dann, wenn sie im Verkaufspreis, den sie in den kapitalistischen Zentren erzielen, wenn sie in diesem Verkaufspreis ordentliche Gewinne drin haben, dann kaufen sie. Wenn die Gewinne schlecht sind, dann schränken sie ihr Angebot ein, kaufen weniger und drücken damit den Preis der OPEC. Dann sinkt der Rohölpreis, weil die Multis der OPEC nicht mehr so viel Öl abkaufen wie bisher. In dieser Hinsicht ein interessanter Punkt. Da ist nämlich nicht der Preis des Rohöls der Grund für den Endverkaufspreis, sondern der Endverkaufspreis der Grund für den Preis des Rohöls. In der Hinsicht ist der Satz von den Ölfirmen, gestiegen sei ja nicht ihre Marge, sondern gestiegen sei der Rohölpreis und ihre Marge wäre furchtbar gedrückt. Das kann keine Wahrheit sein, denn der Rohölpreis steigt überhaupt bloß, wenn ihre Margen so zufriedenstellend gewesen sind, dass sie immer mehr Rohöl kaufen und also bei den Förderländern um das Rohöl konkurrieren.
Inwieweit gibt es denn bei diesen OPEC-Staaten, OPEC, also Ölförderländern, irgendwelche Mengenabsprachen oder Mengenbegrenzungen? Weil die werden ja würden sich ja auch dann im Preis niederschlagen. Ja.
Komme jetzt direkt dazu, der dritte Akteur in dem Feld, ja, der erste war der Staat, in dann näher bestimmt die Amerikaner als die imperialistische Weltmacht, die das Ölgeschäft kontrolliert und die Protektion gibt und auch die Existenz von privaten Ölfirmen stiftet. Jetzt zweite Abteilung, die Rechnungsweise der privaten Ölfirmen. Das war jetzt die zweite Abteilung, jetzt die dritte Abteilung, die Ölförderländer.
Warum Geldkapital, das Anlagen sind, nicht sich an irgendeinem einfach so befreien könnte, ohne dass es speziell erstarrt wird. Also die Rolle des Staates, um die es gehen soll, ist ja auch unklar.
Aufgemacht war es am Extremfall zu sagen, wenn es denn so ist, dass der Zugang darauf den Dritten dann vorschlägt, davon abhängt, dass er durch die Macht imperialistischer Staaten zuverlässig zugänglich gemacht wird und sich dadurch überhaupt erst als Geschäftsmittel erweist, dann hängt auch das, dass man damit handeln kann, doch von der Lizenz dieser Staaten ab. Und dann hängt es davon ab, ob irgendein Staat beschließt, dass er so ein Ölmund haben. Also die Idee war doch gewesen, was ist in anderen Sphären, wenn ich genug Kredit zusammenkommt und der kommt zusammen, wenn es sich gibt, dass man einfach noch ein Kapital bietet für sich. Da jetzt beteiligt, weil es weiß ordentliche Gewinnmargen, dass das in dieser Sphäre überhaupt deswegen ausgeschlossen ist, weil die Ölkonzerne doch sowieso alle so Staatskreaturen sind. Dieser Staat hat zu sagen, wenn sich da ein Kapital bildet, dass ich diese Ölquellen offen halte, ist auch eine Lizenz für den. Und das beschränkt den Zugang. Das macht doch jetzt bloß an dein weitergedacht, auch das Engagement von Banken, dann von der Gewinnkalkulation der Konzerne, die es gibt, abhängig. Aber ein zusätzlicher neuer Konkurrent erwächst ihnen nicht.
Ja, das
also wenn Shell sagt, es hat noch irgendwo eine Ölquelle, wo sich gut bohren lässt bei den gegenwärtigen Preisen, ja, dann können sich natürlich die Banker alle dort drin engagieren. Aber dass man einfach nur mit Kredit ein neues Kapital gründet, ist in der Sphäre ausgeschlossen. Und das beschränkt die Konkurrenz entscheidend.
Also die Geldkapitalbeteiligung, ja, dass von Shell Aktien gibt, dass man die Aktien kaufen, handeln kann, verkaufen kann, dass man in Shell gehen kann, genau wie man in alles andere gehen kann, als Aktionär. Das heißt immer, man konkurriert um Beteiligungen an dem Gewinn von einer existenten Firma. Da vermehrt man keine Firma damit. Man vermehrt das Kapital gar nicht, das wirklich Agierende. Wenn Shell dann ein Bedürfnis hat, selber Kapital anzuziehen, ja, dann ist ein hoher Börsenkurs günstig für Shell, weil dann kann es leicht frisches Kapital beschaffen, indem es neue Aktien rausgibt. Wenn Shell sein Geschäft ausweiten will. Aber der Aktionär an und für sich vermehrt kein Geschäft. Er beteiligt sich nur an existenten Geschäften. Deswegen ist erstmal die ganze Idee, da ist Gazprom und an Gazprom ist der und der beteiligt und man kann sich doch überhaupt über die Börse an den Dingen beteiligen. Das ist keine passende Vorstellung zu dem, wovon die Rede sein soll, nämlich die agierenden Kapitale, die wirklichen Kapitale, die werden nicht mehr durch Kauf und Verkauf von Aktien. Wenn Sie wollen, wie gesagt, aber das geht wieder in den Kreis rein von gerade. Also ohne die spezielle Protektion eines Staats, und denk mal, sogar in Deutschland hat die Sache mit wer soll Leuna kriegen. Es war keine Geschichte, dann machen wir doch einmal eine Ausschreibung. Sondern da gibt es eine ganz spezielle Protektion. Deutschland will sein Schicksal an Frankreich knüpfen. Deutschland will Frankreich auch in wirtschaftlicher Hinsicht an seiner eigenen Erweiterung nach Osten beteiligen und in einer Grundstoffsphäre eine Chance geben, dass die Franzosen da sich festsetzen. Und da wird es ein politisches Deal zwischen der französischen oder der deutschen Regierung. Und jede Menge Schmiergelder müssen fließen, damit es dann auch noch ein geschäftliches Gesicht kriegt. Aber auch dieser Punkt, auch an der Stelle ist die Entstehung oder in dem Fall die Etablierung eines Multis in Deutschland, ist ja gar kein deutscher Multi. Sogar das ist eine politische Geschichte und keine, die einfach der Markt oder die man einfach dem Markt überließe. Und so leicht ist es nicht. Übrigens, auch Deutschland versucht es ja schon länger oder in Deutschland gibt es ja schon länger mit der Feber eine Firma, die in Ölhandel macht. Aber so ein richtiger Ölmulti wird da einfach nicht draus, weil Deutschland die Protektion, Zugriff auf Ölquellen nicht gewährleisten kann. Und dann wird es halt doch bloß ein Ölhändler, der das Öl, das andere fördern, wo andere den ersten Finger drauf haben, dann kauft, wenn er mit Kauf und Verkauf einen besseren Preis erzielen kann, als er meint, der andere kann. Okay.
Das ist nicht klar, das ist überhaupt nicht klar. Also von Deutschland bezieht es sich auf den Fall, dass man kein Öl aus Russland und bezieht es von der Nordsee her. Worin muss es eigentlich sein, warum soll hier kein Öl entstehen? Vielleicht brauchen sie keinen. Also wenn mit dem Öl, das in Deutschland zu verkaufen ist, Geld zu machen ist, warum soll es in Firmen zusammenschließen? Gibt es da einen politischen Beschluss, der irgendwie sowas verbietet?
Sowieso nicht.
Sondern es geht um ermöglichen und die Idee mit vielleicht brauchen sie
nicht, nicht gut,
geht ja. Überhaupt nicht, weil die macht ja den ganzen ersten Punkt doch kaputt. Also jeder Imperialist, der es hinkriegt, hält
sich
das. Weil ansonsten ist er doch der Depp von dem Imperialismus, der auf dem Öl opfert und mit seiner ganzen Industrie und seiner militärischen Fähigkeit davon abhängig, dass die Amis gnädigst gestatten, dass das Öl da hinkriegt. Also das sagt doch kein imperialistischer Staat noch. Also wenn die dann kein Multi haben, dann weil sie es nicht hinkriegen.
Ja, richtig gesehen muss man da sagen, da wird sich, und ich zum Beispiel kann nicht gescheit sagen, wie von Deutschland, aber von Europa aus wird sich bemüht, so eine einseitige Besetzung dieses Ölreviers durch die Amerikaner, wie es im Nahen Osten vorliegt, nicht wieder zuzulassen. Wobei noch nicht klar ist, mit welchen, also die Mittel, die da im Moment eingesetzt werden und die Mittel, die die Amerikaner im Moment einsetzen, sind im Gegenstandpunkt wegen abgehandelt. Und da ist überhaupt noch nicht klar, wie viel die Mittel, die die Europäer da haben, taugen. Gern hätten sie schon eine andere Art, nämlich eine, wo sie mehr das Moment des hoheitlichen Zugriffs erstmal gewährleisten können und dann können sie auch der Stifter von Stifter und Heimat von Ölfirmen sein, die einen bedeutenden Anteil an der Weltölförderung kriegen und die halt dieses Moment von Sicherheit stiften können. Und das können pure Ölhändler wie die Feber nicht. Deswegen wird sie auch, kann sie die Größe, die diese anderen Dinge haben, auch mit ihren Mitteln nicht herbringen. Noch anders, oder noch eine andere Bezugnahme auf deinen Satz, die sind doch in Russland und im Kaspischen Bereich zugange. Ja. Und in Russland sind sie zum Beispiel sehr eindeutig als Käufer zugange. Da ist der russische Staat der Besitzer, der Garant, die Hoheit, die den Finger auf dem Öl hat und die verkauft dann, wenn sie das Verkaufen lohnend findet. Russland ist insofern für Deutschland und nicht erst seit dem Ende der Sowjetunion, sondern lang vorher, ein günstiger Lieferant, als er die einseitige Abhängigkeit von dem amerikanisch dominierten Nahostöl etwas einschränkt. Ähnlich liegt es mit dem gesamten Nordseeöl. Auch das war eine Befreiung für die Europäer, weil sie da eine Ölquelle haben, die nicht so ganz, also da wird halt, es findet eine Diversifizierung ihrer Abhängigkeiten statt. Dazu trägt auch die russische Geschichte bei. Ansonsten ist bei der russischen Ölsache aber immer die Frage, ist denn dieser Staat auch zuverlässig als dauerhafter Lieferant? Da fällt das ganze Bedenken, das es immerzu gegen Russland gibt. Gibt es da nicht einmal eine Staatsräson, die uns nicht mehr passt? Gibt es da nicht einen Versuch der Stabilisierung des verloren gegangenen Großreiches, die uns nicht passt? Und alles das ist immer ganz schnell, wenn man die Ölsache reinnimmt, alles ein Moment der Unsicherheit der Versorgung durch russisches Öl. es kann günstig sein, aber die Seite der Sicherheit kann man eben gegenüber dem großen Land Russland nicht gewährleisten. Also, entweder es geht weiter mit der Auflösung Russlands, sodass man da auch hoheitlich den einen oder anderen Zugriff kriegt, oder es bleibt ein Verkäufer, den man gerne benutzt, der aber in letzter Instanz die Sicherheit der Ölversorgung nicht gewährleistet. Deswegen darf man die eigene Ölversorgung davon dann auch nicht vollständig abhängig machen. Da bleibt man dann halt Käufer. Das Ölgeschäft, das ich vorhin geschildert habe, das beruht gerade darauf, dass der Käufer immer zugleich ein nationaler Repräsentant von der Nation ist, die auch die Vormacht hat. Und das stiftet die Sicherheit der Lieferung überhaupt. Also, das noch natürlich ist nicht zu bestreiten, dass die in Russland kaufen und dass sie auch mit Gazprom jede Menge Geschäfte machen, das ist ganz klar.
Wenn ich jetzt schon unter,
ja, ja.
Dingen was ganz anderes. Zwar bei dem, wie hier soll Kapital als Kapitalversorgung sicherstellen. Also ist ja eher Widerspruch.
Der Grundwiderspruch, ja.
Du hast gesagt, dass bei allem, wo es um Versorgung geht im Kapitalismus, ist der Staat auch so frei, das in irgendeiner Form in die eigenen Hände zu nehmen oder zu moderieren, wenn er so Kapital überlässt, sodass die Geschäftskalkulation, es wird nur dann verkauft, wenn es sich lohnt, nicht zur Zerstörung des Versorgungszinspunkts. Sei es, dass der Staat den Gebrauchswert selber organisiert, sei es, dass er mit politischen Preisen Überkapazität ermöglicht, wie beim Stahl, sodass dann, wenn er Hochkonjunktur ist, auch sofort und immer zugenutzt für die Nachfrage dauert. Mit das vorhin eigentlich war mir wichtig verstanden, dass erst einmal die Imperialisten auf dem, also mit Imperialisten meine ich jetzt die Staaten, auf dem Ölfeld, eigentlich in dem, dass es da dieses relative Monopol, also dieses politisch lizenzierte Monopol, da drin und mit den Preisen, die das ermöglichen, die Versorgung sicherstellen sehen. Also weil ich hänge immer noch an einem Punkt, wie gibt es das? Also wieso gibt es auf dem Sektor die politische Moderation von, es soll immer genug von diesen dringend erforderlichen Gebrauchswert da sein. Wieso es die zumindest inzwischen kaum mehr?
Dieses inzwischen kaum mehr, finde ich, sortiert sich nach USA und Rest. Also die Amerikaner selber, die haben durchaus den Standpunkt, diese Versorgungssicherheit mit dem Grundstoff, dafür tut man was, und als USA kann man dafür auch was tun, und das muss schon die gesamte Versorgungssicherheit für die kapitalistische Welt sein. Also erstmal ist Amerika ein Land, das selber sehr viel Öl hat. Und jetzt wird mit politischen Preisen, da tun die Amerikaner mit der Steuer was dafür, wird die einheimische Ölförderung gebremst.
Wir haben ja die andere Debatte, dass das Öl in Alaska völlig so unter der Erde sein soll, dass das nicht bloß für
ja. Preiskrisen. Ja, und auch in Texas. Nein, das sind jetzt zwei Waschstiefel. Ich wollte es nacheinander machen. Erstmal, es gibt richtig in Amerika politische Maßnahmen über die Besteuerung der Ölförderung, dass Öl im Land möglichst nicht gefördert werden soll in normalen Zeiten. Sodass Amerika selber seine Ölreserve, das heißt jetzt aber das, was im Boden liegt, die Natur, der Naturstoff, den nicht aufbraucht und nicht von Importen wirklich abhängig wird. Zweitens, dazwischen. Also sodass man die nationale Ölförderung immer dann, wenn irgendwie der Nachschub schlapp werden sollte, anfahren kann. Zweitens, ganz abgesehen davon, gibt es noch eine strategische Reserve schon geförderten Öls. das ist die, von der jetzt die Rede ist, die umfasst 500 Millionen Barrel. Ja, der weiß jetzt nicht, wie viel ist das? Ein Monat Weltölförderung? Irgend so was. Also, nicht besonders viel. Jedenfalls, die gibt's und die ist für kurzfristige Ausfälle von vornherein gedacht als Überbrückungsmittel. Im Wesentlichen dann von Amerika auch benutzt worden, nachdem die OPEC-Staaten auf die Idee gekommen sind, das Öl als richtig als militärisches Element zu entdecken. In dem berühmten 73 war es. Oder Yom Kippur-Krieg. Da haben die OPEC-Staaten beschlossen, und zwar gar nicht um den Preis zu erhöhen, sondern wirklich um Amerika zu schädigen oder um Amerika spüren zu lassen, dass Amerika sich auch mit ihnen irgendwie arrangieren muss, haben die beschlossen, Amerika nicht mehr mit Öl zu beliefern. Und da haben die Amerikaner entdeckt, dass die Freiheit ihrer Kriegsführung auch davon abhängt, dass man über eine gewisse Zeit wirklich von ausländischen Öllieferungen völlig unabhängig sein muss. Also die betreiben diese Sorte, man überlässt es am privaten Geschäft, man macht aber deswegen nebenher Maßnahmen zur Sicherstellung, dass von der privaten Rechnung dann die ganze Nationalökonomie nicht einfach abhängt. Und für den Rest der kapitalistischen Welt schaut die Sache umgekehrt aus. Der Rest hängt von der amerikanischen Rechnung ab. Soweit ihnen nicht die Diversifikation mit eigenen Ölquellen und eigenen Zugängen zu eigenen Souveränen irgendwie gelingt. Und da ist es ja auffällig, dass die Italiener haben besondere Verhältnisse zu Gaddafi. Jetzt ist der ein total angegriffener Ölstaat in der westlichen Welt. Die Franzosen und auch die Deutschen hatten spezielle Beziehungen zum Irak. Jetzt ist der ein Schurkenstaat. Also diese speziellen Beziehungen, die tragen halt auch immer nur so weit, soweit diese jetzt Protektoren aus der ersten Liga der Staaten diesen Staaten, das sagen wir mal, den Schutz vor Amerika auch sichern können. Und wenn sie das nicht können, dann sind die speziellen Beziehungen so arg viel auch wieder nicht wert. Es gibt auch in Europa eine Reservehaltung von Öl für Krisensituationen, muss aber noch weniger sein als in den USA, sodass jetzt als eine Antwort auf die Ölkrise die Kommission in Brüssel vorgeschlagen hat, man solle die nationalen Ölreserven der Mitgliedsländer zusammenführen und gemeinsam verwalten, dann wäre es wenigstens ein Quantum, das, wenn man auf den Markt wirft, wäre ja, das hätte dann auch entsprechende beachtliche Wirkungen, oder davon könnte man sich wenigstens solche versprechen.